Also, wir sind im großen Abschnitt Heilsbedürftigkeit oder Hilfsbedürftigkeit des Menschen. In Vers 18 gibt Paulus den Ton an, die Hauptaussage, dann in den Versen 19 bis Ende von Kapitel 1 haben wir den abgefallenen Menschen, in 2, 1 bis 16 den allgemein moralischen Menschen. Da ist allerdings eingeschlossen der gerechte Jude. Nicht alle Juden sind gerecht, aber der gerechte Jude wäre dort eingeschlossen. Aber auf diesen kommt Paulus jetzt näher zu sprechen. In den Versen 17 bis 2, Vers 17, ja, bis Kapitel 3, Vers 9. 2, Vers 17 bis 3, Vers 9. Der Jude steht ebenfalls unter dem Gericht Gottes. So könnte man diesen Abschnitt betiteln. Der Jude steht unter dem Gericht Gottes. 2, 17 bis 3, 9. Dieser Abschnitt kann wieder aufgeteilt werden in drei Hauptteile. Einmal Verse 17 bis 24 in Kapitel 2, 17 bis 24. In diesen Versen sagt Paulus, Erkenntnis ist gut, sie genügt aber nicht. Später wird er sagen, der Ritus, die religiöse Zeremonie ist gut, genügt aber nicht. Und im dritten Abschnitt wird er sagen, das Wort Gottes zu besitzen ist gut, genügt aber nicht. Er zeigt, was an Gutem da ist, aber nicht genügt als Besitz. Und so bringt er den Juden zur Selbsterkenntnis. Also Verse 17 bis 24, erstens, Erkenntnis ist gut. Sie genügt aber nicht. Hier spricht er im ersten Teil, 17 bis Vers 20, von den Vorrechten des Juden und dann darauf von seiner Schuld. Wir lesen die Verse 17 bis 20. Siehe, du wirst Jude genannt und verlässest dich auf das Gesetz. Nun muss ich etwas zum Text schnell sagen. Wenn Sie eine alte Luther-Übersetzung haben, dann hört es sich vielleicht in etwa so, wie ich eben gelesen habe. Stimmt das? Hat jemand eine Schofield-Bibel da? Steht das Wort Siehe da? Wie? Was erste Wort? Siehe, ja, gut. Dieses Wort Siehe ist nicht in allen Handschriften. Anstelle davon könnte das Wort in einigen Handschriften wenn stehen. Und jetzt ist die Frage, fragt Paulus, das heißt, bespricht er den Juden, der so ist, wenn du ein Jude bist, dann so und so? Oder spricht er den Juden direkt an und sagt, so und so sieht es bei dir aus? Mir scheint die Aussageform, die klare Aussageform, die direkte ist die bessere im ganzen Zusammenhang. Denn Paulus qualifiziert eigentlich nicht. Er macht hier Aussagen über Juden, positive zunächst, positive Aussagen. Aber es geht nicht um wenn, sondern um Tatsachen, scheint mir. Aber wenn Sie wenn haben, dann haben Sie im Grob im Allgemeinen denselben Text und werden schon mitkommen. Siehe, du wirst Jude genannt. Also es geht jetzt speziell um den Juden, den Israeliten. Du verlässest dich auf das Gesetz. Das Wort bedeutet eigentlich, du ruhst. Du ruhst auf dem Gesetz. Du bist ganz ruhig, du hast das Gesetz und das genügt dir. Ja? Und rühmst dich in Gott. Das ist etwas schwer zu übersetzen. Rühmst in Gott. Eigentlich würde es wohl heißen, du bist stolz darauf, dass du den wahren Gott hast und dass du eine Beziehung zu ihm hast, weil du in seinem Volk bist. Man rühmt sich Gottes. Man ist stolz darauf, mit dem wahren Gott es zu tun zu haben. Und ferner, kennst den Willen. Im Grundtext hört es ja auch. Kennst den Willen. Aber im Zusammenhang wissen wir, dass es sich um den Willen Gottes handelt, um seinen Willen. Interessant, dass Paulus nicht sagt, an wessen Willen er denkt. Das ist etwas ungewöhnlich, bei Wille nur das Wort hier zu stehen zu haben. Aber das ist nun einmal so. Du kennst den Willen. Wenn man das so hört, dann scheint es fast, als ob Paulus dieses unterstreichen möchte. Es geht oder es steht im Raum ein Wille. Und es ist selbstverständlich, wessen Wille es ist. Aber jetzt soll einmal nur dieses Wort dastehen. Das ganze Gesetz, das ganze Alte Testament, die Propheten, ist der Ausdruck des Denkens Gottes und dessen, was Gott will vom Menschen und was er selbst an Plänen hat. Ja? Denken wir nicht nur an das Geforderte, von Gott Geforderte, sondern Gott will mehr als nur von uns etwas, er will ja auch selbst etwas tun. Er hat einen Willen nicht nur in Bezug auf den Menschen, sondern in Bezug auf sich selbst. Er will Menschen retten, er will den Messias schicken, er will die Welt zu Ende bringen, so weiter und so weiter. Es gibt also einen Plan Gottes und der Israelit weiß um diesen Plan im groben Zügen, ja, aus der Offenbarung Gottes. Du kennst also den Willen Gottes in Bezug auf seine großen Absichten, den Willen Gottes in Bezug auf seine Forderungen für die Menschen. Das ist sehr viel, das der Israelit kennt. Und, nächster Vorteil, prüfst oder bist imstande zu prüfen, was das Vorzüglichere sei. Er setzt also voraus, dass sein Leser hier an dieser Stelle jemand ist, der immer das Beste tun möchte. Ich glaube, er gewinnt das Vertrauen dieses Lesers, nicht wahr? Er setzt voraus, du willst immer das Beste tun, du prüfst, bist auch imstande, das zu tun, weil du ja Gottes Wort hast. Ja? Du kannst also überlegen, was in diesem Fall das Bessere zu tun wäre, das Vorzüglichere. Da du aus dem Gesetz unterrichtet bist, deshalb ist er imstande. Ferner, nächster Vorteil. Ist auch überzeugt, du selbst seist ein Lehrer der Blinden. Hier geht es in Vers 19 und in Vers 20 um einige Titel, die ein Israelit mitunter hatte. Er ist ein Leiter der Blinden, also auf geistlichem Gebiet. Ein Licht derer, die in Dunkelheit sind. Ein Erzieher der Einfältigen und ein Lehrer von Unmündigen, von Kindern. Der Israelit ist also etwas Kraft seiner Wortkenntnis, Gesetzeskenntnis, der die Form der Kenntnis oder vielleicht besser die innere Form der Kenntnis und der Wahrheit im Gesetz hat. Der Israelit hat die Form, die göttliche Gestalt der Wahrheit im Gesetz. Das sind seine Vorteile, das sind seine Vorrechte. Er hat Erkenntnis, nicht nur für sich, sondern auch für andere. Er weiß auch, wie sie anzubringen. Erkenntnis, sagt Paulus, ist gut. Das sind die Verse 17 bis 20. Jetzt kommt die Verantwortung. 21 bis 24. Erkenntnis genügt offenbar nicht. Der du also einem anderen lehrst, Frage, lehrst du nicht dich selbst? Warum Frage? Weil er allzu oft Grund hat, sich zu fragen, ob ein Jude sich selbst wirklich lehrt. Paulus ist zu Hause im Judentum. Paulus ist Pharisäer gewesen. Er kennt diese Leute. Du lehrst die anderen. Ich möchte nicht vorwerfen, aber ich möchte fragen, lehrst du nicht dich selbst? Das Nicht muss stehen. Das heißt, es wird wirklich in Frage gestellt, ob man sich selbst lehrt. Allzu oft sieht man, dass es wahrscheinlich nicht vorangegangen wäre. Man muss zuerst sein eigener Schüler sein, um andere lehren zu können. Der du verkündest, man solle nicht stehlen, stiehlst du, entwendest du, der du sagst, man solle nicht Ehe brechen, brichst du die Ehe nach Gottes Maßstab? Dann vergleichen wir Worte Jesu aus den Evangelien. Der du dich im Gesetz rühmst, bist stolz darauf, das Gesetz zu haben und darin zu Hause zu sein. Verunehrst du Gott durch Übertretung des Gesetzes? Denn durch euch kommt es, dass der Name Gottes unter denen aus den Völkern gelästert wird, wie geschrieben steht. Er sagt nicht wo, steht wo bei Jesaja. Wenn Menschen die Wahrheit haben und nicht danach leben, dann sieht die Welt das. Und dann fängt die Welt an zu spotten. Gerade an der Stelle. Das ist etwas Furchtbares, etwas Tragisches. Wenn Gottes Menschen Anlass dazu geben, dass die Welt anfängt zu spotten. In den Versen 25 bis 29 bespricht Paulus ein zweites, das nicht genügt, aber in sich selbst gut ist. Den Ritus, die religiöse Zeremonie. In diesem Fall geht es um Beschneidung, aber man könnte auch anderes hineinstellen. Das ist nur ein Beispiel. Es gab in Israel viele Zeremonien vom Gesetz gefordert. In der Anwendung könnte man hier Abendmahl und Taufe hineintun. In sich selbst sind sie gut, aber sie genügen nicht. Darin liegt nicht das Heil. Ja? Ganz besonders diejenigen, die Beschneidung mit Taufe gleichsetzen, sollten sich diese Verse merken. Allzu wenig getan. Vers 25 bis 29. Der Ritus ist gut, er genügt aber nicht. Wir lesen sie. Denn Beschneidung ist wohl nützlich, wenn du das Gesetz hältst. Das heißt, du bewahrst es, du beobachtest es. Du tust es kontinuierlich. Dann hilft die Beschneidung. Warum? Weil die Beschneidung ein Zeichen davon ist, dass man Gott gehört. Dass man rein ist. Wenn man beschnitten ist, aber nicht so lebt, als gehöre man Gott. Man lebt nicht rein. Was hilft dann die Beschneidung? Es ist ein falsches Zeichen. Beschneidung hilft nur, wenn du entsprechend lebst. Wenn du aber ein Übertreter des Gesetzes bist, ist deine Beschneidung Unbeschnittenheit geworden. Wenn also die Unbeschnittenheit das vom Gesetz geforderte Rechte einhält, das heißt die unbeschnittenen Menschen, wenn die Unbeschnittenen das vom Gesetz geforderte Rechte einhalten, wird nicht seine Unbeschnittenheit für Beschneidung gerechnet werden und die Unbeschnittenheit von Natur, die das Gesetz erfüllt, dich richten, der du bei Geschriebenem und Beschneidung ein Übertreter des Gesetzes bist? Zur Klärung. Ich habe nicht das Wort Buchstabe verwendet, sondern das Wort Geschriebenes. Das Wort Buchstabe ist etwas irreführend. Wir haben immer noch so einen Geruch unter evangelikalen, bibeltreuen Leuten, der von der kritischen Seite kommt, vom kritischen Lager. Wo der Begriff Buchstabe als Buchstäbliches aufgefasst wird. Und da hat man sich daran gewöhnt, gewollt oder ungewollt daran zu denken, dass die Schrift nicht allzu buchstäblich genommen werden sollte. Nun, ich glaube, in diesen Kreisen ist das weniger eine Gefahr, obwohl diese Gefahr auch in ihren Kreisen droht einzudringen. Ich glaube, davon wissen Sie auch. Es geht hier nicht um Buchstäblichkeit. Gottes Wort, sagt Jesus, will buchstäblich genommen werden, bis zum Teil des Buchstabens. So buchstäblich, bis zur Form des Buchstabens. Es gibt, und er bespricht dann einen Text, in dem es zwischen einem R oder um den Unterschied zwischen einem R und einem D gibt. Und diese zwei Buchstaben sind im Hebräischen fast genau. Ein kleiner Strich macht den Unterschied. Ich schreibe ihn, sodass Sie ihn lesen können. Nur ein Winkel. Beim R hier ein wenig rund. Der Winkel ist ein wenig rund. Beim D ist der Winkel rechteckig und dann geht der obere Balken geht ein wenig vorbei am Senkrechten. Und dieser kleine Strich, sagt Jesus, auf den kommt es darauf an. Das macht einen Unterschied im Text, in der Aussage des Textes, sagt Jesus. So genau nimmt Jesus die Heilige Schrift. Und er ist denen beigestanden im Grunde, die im Alten Testament sogar Buchstaben gezählt haben, in der Sorge, auch gerade den ganzen Text vorhanden zu haben, wenn sie geschrieben haben. Ja? Kontrolle. Alle Buchstaben zählen, sind sie alle da. Äußerste Kontrolle, Sorgfalt. Buchstäblichkeit will Gott. Genauigkeit will Gott. Aber darum geht es hier nicht. Es geht hier um ein griechisches Wort, das im Grunde Geschriebenes bedeutet und sich auf das Gesetz bezieht, das ein Geschriebenes war. Im Gegensatz zu dem, was Gott heute in unseren Geist hineinversetzt hat. Das heißt, nebst dem Gewissen, das jeder Mensch hat, hat der Israelit eine Offenbarung, die vorliegt, objektiv ist. Und der Kern dieser Offenbarung ist das Gesetz. Das ist also der Buchstabe, das heißt das Geschriebene. Und dieses Geschriebene ist außerhalb von ihm. Es ist wie ein Zaun, der ihn umgibt und er ist im Gesetz. In diesem Raum und danach, nach diesen äußeren objektiven Kriterien, richtet er sich aus. Er hat keine inneren Kriterien außer dem Gewissen. Im Neuen Testament ist der Unterschied, der Zaun ist abgebaut und diese Offenbarung, die haben wir zwar immer noch in schriftlicher Form, aber jetzt hat Gott seinen Willen in unser Herz hineingeschrieben. Das ist das Neue. Aber da heißt dieses Äußere, dieser Zaun, dieser Raum, in dem der Israelit lebt, der Buchstabe oder das Geschriebene. Nun sagt Paulus, du hast zweierlei. Du hast das Geschriebene und du hast die Zeremonie. Stichwort Beschneidung. Das gehört dir, in diesem Raum lebst du. Du bist ein Beschnittener, gehörst zum Volk Israel, trägst das Zeichen an dir. Du hast also die zwei großen Bestandteile des Volkes Gottes. Zeichen und Offenbarung. Und dabei bist du ein Übertreter des Gesetzes. Was hilft das alles? Wenn du nicht nach dem Willen Gottes lebst, wenn du ein Rebell im Innern bist, du spurst nicht, dein Leben stimmt nicht mit den Vorstellungen Gottes. Was hilft das alles? Du lehrst andere, du hast viele Vorteile. Aber in deinem Leben sieht es nicht so aus. Denn, Vers 28, nicht der, der es im Sichtbaren ist, ist Jude, noch ist die, die es im Sichtbaren im Fleische ist, Beschneidung, sondern der, der es im Verborgenen ist, ist Jude. Und Beschneidung ist die des Herzens im Geist, nicht im Geschriebenen, also im Gesetz. Eines solchen Lob ist nicht von Menschen, sondern von Gott. Auf zweierlei sei hier noch hingewiesen. Vers 28 soll nicht missverstanden werden. Unsere großen Kirchen meinen aufgrund von Vers 28 und 29, meinen zum großen Teil, dass sie die neuen Juden sind, das neue Israel sind. Denn, sagen sie, die Bibel sagt, nicht der ist ein Jude, der es äußerlich ist, sondern der ist es, der es innerlich ist. Folglich, das Evangelium macht einen zum inneren Juden. Nee. Wir müssen genau lesen, und selbst Theologen können nicht immer Deutsch lesen, auch nicht Hebräisch und Griechisch. Das müsste ich Ihnen jetzt den Zusammenhang zeigen. Nichts aus dem Zusammenhang reißen. Denn jedes Wort ist Wort Gottes. Ist nur ein Teil davon. Nicht nur Vers 28, auch Vers 17. Was steht in Vers 17? Paulus spricht den Juden an. Der ganze Text ist Ansprache des Juden. Das ist das Erste. Vers 25. Denn die Beschneidung ist wohl nützlich, wenn du das Gesetz hältst. Wenn du aber ein Übertreter des Gesetzes bist, ist deine Beschneidung Vorhaut geworden. Wenn also die Vorhaut, das heißt der Unbeschnitten, das vom Gesetz geforderte Recht, wird nicht seine Unbeschnittenheit für Beschneidung gerechnet werden und die Beschneidung, die Unbeschnittenheit von Natur, die das Gesetz erfüllt, dich richten, der du bei Gesetz und Beschneidung ein Übertreter des Gesetzes bist, denn, nicht neuer Satz, Fortsetzung, Vers 28 begründet Paul die Beschreibung eines unechten Juden, der aber immer noch Jude ist. Er ist und er ist nicht Jude. Er spricht nicht von Heiden, er spricht nur von Juden. Und er sagt, es gibt zwei Arten von Juden. Das wird er in Kapitel 9 wieder sagen. Es gibt zwei Arten von Juden. Alle sind Juden. Aber einige sind es nur biologisch. Und sie gehören zum Volk Israel. Aber andere sind es im Herzen auch. Und der, der es nur äußerlich ist, der wird es nur bis zu seinem Lebensende bleiben. Und dann wird er kein Jude mehr sein. Dann geht er verloren, sagt die Bibel. Wer im Gesetz sündigt, geht verloren im Gesetz. Ja? Der geht verloren. Bis er stirbt, ist noch Hoffnung da. Kann er zu einem Herzensjuden werden. Aber wenn nicht, dann hilft das in sich selbst nicht. Es gibt also Gott Wohlgefällige, in der Gnade bei Gott stehende und andere Juden. Aber alle sind Juden. Es geht hier also um die Qualität eines Judenmenschen, nicht um einen neuen Juden. Ja? Der Name Israel wird im Neuen Testament nie übertragen auf Nichtjuden. Nie. Er bleibt beibehalten für nur Israeliten. Gemeinde ist nicht ein neues Israel. Wir gehören zusammen, wenn wir in der Gnade Jesu sind. Aber wir sind nicht neues Israel. Noch ein Hinweis auf die Bedeutung des Namens Jude. Jude bedeutet wohl Lobpreis. Und Paulus macht hier offenbar ein Wortspiel. Jetzt hören Sie mal Vers 29. Der, der ist im Verborgenen ist, ist Jude. Lobpreis. Und Beschneidung ist die des Herzens, im Geist, nicht im Geschriebenen. Eines solchen Juden Lob ist nicht von Menschen, sondern von Gott. Der, der Gott loben soll, wird gelobt von Gott. Lobpreis auf den, der im Geist, im Herzen ein echter Jude ist. Und er wird gleich sagen, wie das kommt, nur durch Jesus Christus. Noch ein drittes hinzugefügt, das Wort Geist hier. Ich weiß nicht genau, wie das auszulegen ist. Ist das ein Synonym für Herz? Das heißt, will Paulus nur verdeutlichen, es geht also um den inwendigen Menschen. Oder ist Geist hier Heiliger Geist? Das lasse ich einmal dahingestellt sein. Ich frage mich einerseits, ob Paulus hier schon vom Heiligen Geist spricht. Das ist eigentlich ein Thema, das erst später rankommt. Ich wäre eigentlich geneigt, hier Geist als eine Verdeutlichung von Herz zu verstehen. Es wäre also der Menschengeist. Es wäre aber nicht ausgeschlossen, dass Paulus hier schon von der echten Heilsbeschneidung sprechen würde. Wir kommen zu Kapitel 3. Die ersten 9 Verse gehören noch zum Vorhergehenden, zu dem, was der Jude hat, aber nicht für ihn genügend ist. Gottes Wort und Verheißung zu besitzen, ist gut, es genügt aber nicht. Vers 1 bis 9. Was ist also der Vorteil des Juden oder was der Nutzen der Beschneidung? Viel in jeder Hinsicht. Denn ihnen wurden erstens die Worte Gottes anvertraut. Was denn, wenn etliche nicht glaubten, das heißt die Worte Gottes nicht glaubten, Gott nicht glaubten oder untreu waren? Das griechische Wort für Glaube ist auch Treue und Unglaube ist auch Untreue. Wenn Sie also hier anderes verstehen haben, ist das schon gut. Wird Ihr Unglaube oder Ihre Untreue nicht die Glaubwürdigkeit Gottes aufheben? Das ist also ein Einwand, der kommen könnte. Diesen erwägt Paulus. Das sei fern, der ist von uns zu schieben. Lass Gott als wahrhaftig herausgestellt werden, jeder Mensch aber als Lügner, wie geschrieben steht. Damit du gerechtfertigt werdest in deinen Worten und siegest, wenn du gerichtet wirst. Es ist möglich, dass alle Menschen auf der Welt verkehrt liegen und nur einer im Rechten ist, Gott. Es ist alles möglich. Nicht die Zahl macht es aus. Die Wahrheit Gottes wird nicht demokratisch beurteilt nach Zahlen, sondern Gott selbst sagt, was Wahrheit ist. Nach dem haben wir uns auszurichten. Das ist eine ungeheure Aussage, die Paulus hier macht, in Vers 4. Lass Gott als wahrhaftig herausgestellt werden, jeder Mensch aber als Lügner, wie geschrieben steht. Vers 5. Wenn aber unsere Ungerechtigkeit Gottes Gerechtigkeit hervorhebt, also wenn ich sündige, dann bringt das doch, ist das so eine Art Hintergrund, wie bei Rembrandt in den Bildern, ja, dunkler Hintergrund, heller Vordergrund, ja. Der Hintergrund gehört dazu. Der stellt, ist also der Kontrast für den Vordergrund, für das Eigentliche. Jetzt kann jemand sagen, also schön, Paulus, jeder Mensch ist ungerecht, aber Gott bleibt gerecht. Also wir sind die Kontrast, der Kontrast Gottes, ja. Und wir stellen Gottes Gerechtigkeit in den Vordergrund. Wir tragen also dazu bei, ja, dass Gott als gerecht herausgestellt wird. Wir sind doch der Rahmen davon, bei aller Ungerechtigkeit. Das reizt Paulus, so etwas. Hat man Antwort? Wenn unsere Ungerechtigkeit Gottes Gerechtigkeit hervorhebt, was sollen wir sagen? Ist Gott nicht ungerecht, der Zorn auferlegt? Ich rede nach Menschenweise. Das sei fern. Wie wird denn Gott die Welt richten? Und damit ist die Sache abgetan. Ein Weltgericht gibt es, das würde es aber nicht geben in so einem Fall. Also fertig. Denn wenn die Wahrheit Gottes durch meine Lüge reicher wurde zu seiner Verherrlichung, warum werde ich auch noch als Sünder gerichtet? Und warum nicht sagen, wie wir gelästert werden und wie etliche behaupten, dass wir sprechen, lasst uns Böses tun, damit Gutes komme. Deren Gericht gerecht ist. So viel zu dem Argument. Was also haben wir etwas voraus, wenn wir das im Lichte der Verse 1 bis 8 lesen, dann können wir sagen, nichts. Voraus im Grunde nichts. Ein Jude hat Vorteile, hat bei Gott aber nichts voraus vor einem Heiden. Muss also differenziert betrachtet werden. Die Verse 9 bis 20 sind der letzte Teil in diesem ersten großen Abschnitt. Hier haben wir die Zusammenfassung. Die Zusammenfassung des großen Themas: Alle Menschen sind schuldig vor Gott und brauchen das Heil Gottes. Er hat also von abgefallenen Menschen gesprochen, von moralischen Menschen und speziell von Juden. Alle sind Schuldner. Das sagt er einmal in Vers 9 hier grundsätzlich aus. In den Versen 10 bis 18 begründet er das Urteil und in Versen 19 und 20 haben wir den Maßstab Vers 9, das allgemeine Urteil. Wir zeigten vorhin an, sowohl Juden als Griechen, dass sie alle unter der Sünde sind. Auf dieses geht er jetzt ein und begründet dieses Urteil in den Versen 10 bis 18. Hier kommen wir nun auf ein Schriftzitat nach dem anderen. Mit anderen Worten, für Paulus ist Heilige Schrift letzte Instanz. Es spricht hier Gott und damit ist alles gesagt. Keine weitere, keine höhere Instanz. Dies ist die letzte. Wo die Schrift spricht, spricht Gott und da ist Schluss. In den Versen 10 bis 18 geht es zuerst, es geht überall um sündige Menschen. Paulus sagt, wir haben gezeigt, dass alle Menschen Sünder sind. 10 bis 12, Bibelverse zum Thema Wesen sündiger Menschen. Bibelstellen zeigen das sündige Wesen von Menschen auf. Erste Stelle, es ist keiner gerecht, auch nicht einer. Im Wesen ist keiner gerecht, nicht einer. Paulus fügt hinzu, es ist keiner, der verständig ist, der wirklich versteht. Es ist keiner, der Gott sucht. Niemand will Gott wirklich. Vers 12, weiteres Zitat. Alle wichen ab. Niemand ist auf dem Weg geblieben. Jesaja 53, Vers 6. Ein jeder sah auf seinen eigenen Weg. Sie wurden alle miteinander untauglich, untauglich für den Himmel, unbrauchbar für Gott. Niemand von uns ist von zu Hause aus brauchbar für Gott. Alle zusammen, alle miteinander untauglich. Es ist keiner, hören Sie genau hin, der Freundlichkeit übt. Das ist die Bedeutung des Wortes. Dasselbe Wort, das wir in Galater 5, Vers 22 haben, in der Frucht des Geistes, Freundlichkeit, kann auch als Gutes verstanden werden, aber ist eigentlich eine Form von Gutes, von Gutem. Es geht um die Verdeutlichung von eigentlichem Guten, denn wer ist wirklich gut? Man kann Gutes tun, ohne wirklich dabei zu sein. Aber hier kommt der Test. Wenn ich Gutes tue, meine ich auch wirklich dem Gegenüber. Meine ich auch wirklich ihn? Bin ich wirklich freundlich von Herzen? Das kennt niemand. Die echte Liebe Gottes zu einem anderen. Es ist keiner, der Freundlichkeit übt. Da ist nicht so viel wie einer. Das ist radikal hier. Harte Sprache. In den Versen 13 bis 17 bespricht er anhand von Bibelstellen das Verhalten sündiger Menschen und begründet so das Urteil. Ihre Kehle ist ein offenes Grab. Das heißt, was aus dem Munde hervorkommt, aus der Kehle, kommt aus einem Grab hervor. Der Mensch ist innerlich tot. Deshalb ist sein Reden tödlich. So verhält er sich. Er ist, was er ist. Er tut, was er ist. Mit ihren Zungen waren sie trügerisch. Otterngift ist unter ihren Lippen, wenn sie sprechen, dessen Mund voll von Fluchen und Bitterkeit ist, von Verwünschung. Ihre Füße sind schnell, Blut zu vergießen. Man hören sie Vers 16 und 17. Trümmer und Elend sind auf ihren Wegen. Da kann ich noch die Straßen von Nordfrankreich sehen, 1944. Trümmer auf dem Fluchtweg der deutschen Armee. So sieht es aus in unserem Leben, wenn die Sünde herrscht. Hinterlässt nur Verwüstung und Trümmer. Das ist das Resultat. Und den Weg des wahren Friedens, könnten wir hinzufügen, den Weg des Friedens kannten sie nicht. Es ist keine Furcht Gottes vor ihren Augen. Vers 18, ist eigentlich die Erklärung für das Vorangegangene. Da ist der Kern. Deshalb sieht es so aus, weil keine Furcht Gottes vor ihren Augen ist. Da wäre ich gern stehen geblieben. Die Einstellung zu Gott prägt das ganze Sein und Tun. Da ist das Herz. Von da geht es aus. Da ist die Quelle. Und weil die Quelle böse ist, ist alles andere böse im Leben. Darum geht es. Aber das ist, was Gott ändert, wenn ein Mensch das Evangelium annimmt. Ja? Mit den Versen 19 und 20 gibt Paulus den Maßstab für das Urteil an. Er hat also mit der Schrift begründet sein Urteil. Jetzt kommt er zum Maßstab. Aber wir wissen, dass alles, was auch das Gesetz sagt, es denen sagt, die im Gesetz sind, damit jeder Mund verstopft werde und die gesamte Welt schuldig werde vor Gott. Wenn das Resultat dessen, was das Gesetz sagt, wenn die Folge vom Reden des Gesetzes die ist, dass der Mund eines jeden Menschen auf der Erde verstopft wird, wen spricht dann das Gesetz an? Jeden Menschen, nicht nur den Israeliten. Mit anderen Worten, das Gesetz Moses ist für die ganze Welt. Ja, für die ganze Welt. Gott wollte nicht bei Israel stehen bleiben. Israel sollte die Kenntnis Gottes weitertragen. Paulus hat deutlich gemacht, dass jeder Mensch nach diesem Maßstab gerichtet werden wird. Denn er hat gezeigt, dass auch innerlich etwas von diesem Gesetz schon da ist. Vers 20, darum. Vers 20 wird etwas verschieden übersetzt, aber ich gehe jetzt nicht darauf ein. Scheint besser eine klare Aussage zu sein. Darum, aus Werken des Gesetzes wird kein Fleisch vor ihm gerechtfertigt werden. Kein Fleisch. Denn durch das Gesetz entsteht Erkenntnis der Sünde. Hier spricht Paulus etwas zur Rolle des Gesetzes, zur Funktion. Gesetz ist im Wesen Licht, nicht Weg. Man kann durch das Gesetz nicht gerettet werden. Das Gesetz ist nur Licht und eine Lampe rettet nicht. Eine Lampe kann zeigen, wo der Weg liegt, aber die Lampe kann nicht retten. Gesetz ist nur Licht, weiter nichts. Gesetz zeigt auf die Schuld des Menschen, die Not, kann aber nicht helfen. Deshalb genügt nicht das Gesetz. Gesetz ist Licht über zweierlei Charakter. Den Charakter Gottes, das Gesetz sagt, wie Gott ist, und das Gesetz sagt, wie ich bin. Deshalb Licht. Licht fällt auf Gott und Licht fällt auf mich. Das Gesetz hat beleuchtet den Menschen in seiner Not. Wie kommt man davon los? Das soll nächstes Mal unser Thema sein. Das geht dann bis zum Ende von Kapitel 5. Da geht es um das Wesen des Heils.